Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Herzlich willkommen hier beim Podcast Las Vegas. Ihr seid hier bei unserer Show des Telestammtischs über den Film The Last Showgirl, in dem es auch über eine Show auf dem Las Vegas Trip geht. Wir sind ich, Schlogger. Ich wackle hier gerade mit meinen Brüsten und Hüften. Dann ist auch dabei Kenny und Stu ist auch am Start. Was habt ihr so zu bieten, ihr zwei?
Ja, einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Abend. Ich mache das Gleiche. Ich wackel auch ganz viel.
Ich wackle auch mit meinem wunderschönen Männerbusen und lasse auf meinem Männerbusen noch weiße Tiger balancieren.
Oh, ihr seht, hier ist einiges geboten. Wir besprechen, wie gesagt, The Last Showgirl, ein Film mit Pamela Anderson, unter anderem, kommen wir noch drauf zu sprechen, von Gia Coppola. Das ist eine Enkelin von Ford Coppola. Das ist ein Drama, der in den deutschen Kinos am 20. März anlaufen wird. Das sind ein paar harte Fakten. Wir gehen, wie gesagt, noch mehr in die Tiefe. Aber erst einmal, lieber Kenny, um was geht's denn in diesem Film überhaupt? Kannst du uns das zusammenfassen?
Aber natürlich. Seit 3 Jahrzehnten ist Shelly, gespielt von Pamela Anderson, das Herzstück der Razzle Dazzle Show in Las Vegas. Als Tänzerin lebt sie für die glamourösen Vorstellungen, schillernden Kostüme und die enge Gemeinschaft ihrer Showgirl-Familie. Durch die Ankündigung des Showendes reißt Shelly den Boden unter den Füßen weg. Mit der Unterstützung ihrer besten Freundin Annette, gespielt von Jamie Lee Curtis, einer Cocktailkellnerin, versucht sie, die verbleibenden Auftritte mit Würde und Stolz hinter sich zu bringen. Während die letzte Vorstellung näher rückt, wird Shelly von ihrer Vergangenheit eingeholt. Sie nimmt Kontakt zu ihrer Tochter Hannah, gespielt von Billy Lord, auf, die sie vor vielen Jahren zur Adoption freigegeben hat. Behutsam versucht sie, die lange vernachlässigte Beziehung wiederherzustellen. Doch als Hannah eines Abends unerwartet im Publikum sitzt, stellt sich Shelly der vielleicht emotionalsten Herausforderung ihres Lebens.
Dankeschön für die Zusammenfassung. Ihr beiden habt den Film wie ich ja im Kino gesehen. Konntet ihr denn mit dem Thema des Films was anfangen? Es geht ja um, wie gesagt, eine Dame, die seit 30 Jahren in einer Show ist, ihre Arbeit seit 30 Jahren macht, sie dann plötzlich erfährt, dass sie die Arbeit nicht mehr machen kann. War das Thema des Films etwas, das euch angesprochen hat, weswegen ihr den gucken wolltet? Oder wie seid ihr, mit welcher Erwartung in diesen Film reingegangen? Stu, fang du doch mal bitte an.
Ich bin ohne sonderliche Erwartung reingegangen. Ich bin reingegangen, weil es immer so verkauft worden ist, dieser Film, als der eine Film, der uns jetzt zeigen soll, dass Pamela Anderson eben doch immer das war, was sie gerne sein möchte, nämlich eine Schauspielerin. Das ist ein Film, der komplett auf sie zugeschrieben ist. Man kann durchaus auch sagen, dass Shelly sowas ist wie ihr Kinopendant. Man kann sagen, dass Pamela Anderson, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja auch immer für ja diese Blonde Bombshell stand. Das war ja so das Sexsymbol der 90er Jahre. Und sie hat ja, glaube ich, auch sehr darunter gelitten. Das ist ja, hat sie ja schon mehrfach offenbart. Und jetzt hier mit diesem Film, so wurde es mir immer offeriert, kann sie jetzt beweisen und hat sie bewiesen, dass sie eben mehr sein kann als die Baywatch-Badenixe. Und deswegen war meine Erwartung, dass ich jetzt hier zumindest sehe, dass eine Frau so ein bisschen auch gegen ihr Image anspielt, indem sie auf den ersten Blick eigentlich genau die Art von Rolle spielt, nämlich ein Showgirl, wo man sagen würde, okay, ja, das passt zu Anderson.
Okay, danke. Und du, Kenny?
Bei mir geht's nicht ganz so deep. Tatsächlich hatte ich den Trailer gesehen, dachte mir so, okay, da spielt Dave Bautista mit. Habe ich Bock drauf. Ich mag den nämlich sehr, sehr gerne. Und da dachte ich mir so, was, Pamela Anderson, die gibt's wohl auch noch? Das Playmate, die Sex-Ikone aus den 90ern von Baywatch, der Traum aller Jungen, da dachte ich mir so, okay, alles klar, was ist das? Soll jetzt hier Pamela Anderson zeigen, dass sie Schauspielern kann, oder was? Und dann halt dachte ich mich, okay, lass ich mich mal drauf ein.
Okay.
Was waren deine Erwartungen? Außer, dass du wusstest, dass du diesen Podcast mit so zwei Showgrößen wie Ken und mir machen kannst?
Ich bin komplett erwartungslos rein. Ich dachte nur so, okay, Regie, Coppola, da steckt scheinbar irgendwas dahinter.
Die Frage ging eigentlich an
Nicht Stock. Deine, meine. So. Was sind meine Erwartungen? Ja, du bist ja offensichtlich, Kenny, du bist ja nur wegen Dave Bautista reingegangen, das wissen wir jetzt. Du bist nur wegen Pamela Anderson reingegangen. Warum bin ich reingegangen? Ich fand das grundsätzlich auch spannend. Ich habe das so ähnlich gelesen wie du, dass hier Pamela Anderson so ein bisschen so als Metapher auf ihr eigenes, ihre eigene Erfahrung des Showbusiness oder wie es ihr jetzt gerade geht, so ein bisschen das spielen möchte. Und das fand ich ganz spannend. Das waren auch meine Erwartungen. Du hast gerade gesagt, du gehst auch um die Frage, kann sie denn mehr sein als das, als die Blonde Bombshell? Und hast du den Eindruck, dass sie das hier beweist oder dass Diacoppola das mit dem Drehbuch zeigt? Hast du den Eindruck, dass sie mehr sein kann als das? Sie oder die Figur, ich weiß es nicht.
Also ich glaube, dass Pamela Anderson mehr sein kann als nur halt das Playmate des Monats oder die Badenixe, die da im roten Badeanzug Leute rettet in Zeitlupe. Aber ganz ehrlich, ich finde, dass man bei dem Film sehr deutlich merkt, dass sie dann vielleicht doch nicht gerade die beste Schauspielerin ist. Weil jedes Mal, wenn sie mit anderen Darstellerinnen oder Darstellern zusammen agieren muss, fand ich, war es sehr für mich offensichtlich, dass sie dann vielleicht doch das notwendige Talent fehlt. Der Film hat durchaus auch natürlich positive Stimmen bekommen und das sage ich direkt vorweg. Ich fand ihn auch nicht furchtbar, aber das war für mich so eine Art von, wir kennen Pamela Anderson als Sexsymbol und hier sehen wir halt mal eine ungeschminkte Pamela Anderson. Und es ist so dieses obligatorische, ja, da ist eine Frau, die wir hauptsächlich als sehr schön, als hochgetakelt, als hochgeschminkt kennen und die zeigt sich jetzt ohne Make-up. Und das wird meiner Meinung nach dann oft halt, ja, verwechselt mit gutem Schauspiel, um es mal ganz hart zu sagen. Ich finde wirklich, Pamela Anderson gibt sich wirklich redlich Mühe, aber ich habe ihr die Rolle nicht abgekauft. Und jedes Mal, wenn sie mit Leuten zusammenspielt, wie Jamie Lee Curtis zum Beispiel, Brenda Song, Kieran Shipka, war mir immer sehr klar, da kommt die gute Frau einfach nicht gegen an. Das tat mir wirklich leid, weil sie hat es versucht. Und es ist auch kein desaströses Ergebnis, aber ganz klar, nach 90 Minuten Last Showgirl bleibt für mich die Erkenntnis, Pamela Anderson ist für mich keine gute Schauspielerin.
Und du, Kenny, was sagst du?
Tatsächlich, nach dem Film war ich positiv beeindruckt. Also ich habe da mehr gesehen, als ich dachte, dass da kommen wird. Die Frage ist jetzt natürlich, was kann sie noch? Weil, wie es du schon gesagt hast, diese Rolle wurde quasi auf sie zurechtgeschnitten. Weil die Frage, wie viel ist da gespielt und wie viel steckt da wirklich von ihr drin? Und tatsächlich ging es mir so, ich habe da keine fast 60-jährige Person gesehen, sondern ich habe eine junge Frau gesehen, die irgendwie noch Anfang 20 steckt, wie so ein kleines Mädchen, noch ein kleines unschuldiges Mädchen, das gerade frisch in die Welt rausgeworfen wird und jetzt mit der Realität konfrontiert wird. Das fand ich jetzt schon krass, aber ich weiß nicht, wie weit das gespielt war oder ob sie in Wirklichkeit so unreif ist. Sie wirkt halt sehr unreif, wie so ein Teenager so ein bisschen. Und da kann ich halt nicht beurteilen, ist das nun geschauspielt oder ist es echt? Da bin ich ein bisschen verwirrt tatsächlich.
Das finde ich interessant, dieses Unreife. Das würde ich nämlich gar nicht so unterschreiben. Ich finde aber, dass man da drüber diskutieren kann, ob ihre Rolle, Shelley, wir wissen ja jetzt nicht, ob das jetzt Pamela Anderson ist oder eben die Rolle, wie viel da jetzt von ihr drin ist, ob diese Rolle unreif ist oder ob sie einfach nur ganz genau weiß, was sie will und dafür auch diverse Dinge opfert. Also es geht ja oft auch vor allem in den Dialogen mit ihrer Tochter darum, warum konntest du dich nicht richtig um mich kümmern? War das diese Show wert? Und weiß eben diese Shelley ganz genau, ja, diese Show ist mir das wert, aus Gründen, die vielleicht kritisiert werden können? Oder ist sie eben unreif? Und das finde ich ganz interessant, darüber nachzudenken. Ich beantworte die Frage auch kurz mal, ob ich denke, dass sie mehr sein kann. Also mir ist zuerst aufgefallen, wie hoch ihre Stimme ist. Das war mir irgendwie gar nicht so klar. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich so hoch redet oder ob das eben für die Rolle extra so war. Und das passt in dieses naive Bild von einer Frau, wobei ich jetzt nicht unterschreiben möchte, dass sie auch wirklich naiv ist, aus dem, was ich gerade genannt habe, aus den Gründen. Und dieses, dass sie sich ohne Make-up zeigt, das macht sie ja schon seit ein paar Jahren oder ich weiß nicht, wann es genau war, da ging es auch durch die Presse, dass sie sich eben so gezeigt hat, wie sie sich eben auch im Film zeigt. Sie war ja früher, hatte sie immer recht smoky eyes, also viel dunkles Make-up um die Augen herum. Und wenn man das mal gewöhnt ist und dann weglässt, dann ist das halt, sieht es direkt ziemlich krass dann aus. Und dafür stand sie dann ja früher schon, dass sie jetzt eben jemand ist, der früher ein Schönheitsideal war, ist oder auch immer noch ist, dass sich aber traut, sich eben auch halbwegs natürlich zu zeigen. Und dieses Thema passt sehr gut zu der Rolle, die sie jetzt auch hat. Findet ihr denn, dass Shelley das ist jetzt eben die Frage, die ich gerade aufgeworfen habe. Ist Shelly naiv? Ist sie, oder ist sie egoistisch? Weiß sie, was sie will? Oder lässt sie sich wie ein 19-jähriges Mädchen, was Kenny meinte, einfach nur immer noch vom Leben treiben und hat eigentlich noch gar nichts gelernt? Was sagt ihr denn so dazu? Kenny, sag doch mal weiter deinen Gedanken, wenn du den ausspinnen möchtest. Also du sagst, sie ist naiv, oder?
Ja, so ein bisschen. Das ist schwierig darzustellen. Also sie wirkt ja halt sehr, sehr jung. Aber ich möchte was anderes, also so ein bisschen anders drauf eingehen, in eine andere Richtung Denkweise gehen. Mhm. Und zwar Nummer eins, also der Film regt zum Denken an. Nummer eins, ich war froh, als ich aus dem Film rauskam, dass ich wusste, ey, da ist eine Frau mit dabei, die mit der ich über den Film reden kann, weil ich unbedingt deine Sichtweise als Frau unbedingt sehen möchte oder hören möchte von diesem Film. Und weil es ja Thema um das Altern geht, ne, als junger Mensch und schön und sowas, Schönheitsideal, bla bla bla. Weil das kenne ich als Mann so nicht. Das, ne? Und das Zweite ist aber auch, worüber ich nachdenke. Ich bin jetzt dieses Jahr wirklich 20 Jahre im gleichen Beruf, im gleichen Betrieb tätig. Und da denkt man auch mal drüber nach, ist das alles für den Rest des Lebens? Bleibt man da sein Leben lang? Oder macht man vielleicht auch mal noch irgendwas anderes? Vielleicht gibt's da noch irgendwas. Und es ist jetzt egal, was für einen Beruf du machst. Sie hat sich ja für eine Sache entschieden und hat das über 30 Jahre gemacht. Und so geht's dann quasi einem auch mal. Also man denkt quasi dann darüber nach, habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? Habe ich alles richtig gemacht? Ne? Habe ich zu viel Zeit für andere Sachen verschwendet oder hatte ich genug Zeit für mein Kind wegen Karriere, bla bla bla. Und das finde ich, das schafft der Film sehr gut, einen zum Anregen zu bringen. Dabei ist es halt, es fällt mir schwer, mich in sie hineinzuversetzen, so ganz komplett, da habe ich das nicht das Talent dafür. Deswegen bin ich so hin und her gerissen, was ich davon halten soll. Ist sie einfach jung geblieben vielleicht? Vielleicht ist sie auch positiv, weil sie so einen Traum hatte, den Traum so lange gelebt hat. Aber ist sie auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen naiv und hat so ein bisschen alles schleifen lassen und hat das alles nicht so richtig ernst genommen, vor allem die Erziehung ihres Kindes. War es das wert dafür, also für diese Show, die es da gibt, quasi ihr Kind zu verlassen? Und all diese Fragen stellt man sich dann. Und das finde ich aber krass, dass so ein Film so viel Denkanregungen hat. Das fand ich großartig.
Hat es bei dir auch Denkanregungen gegeben, Stu? Kennst du sowas überhaupt?
Denken? Nee, das ist mir komplett fremd. Da möchte ich auch gar nicht erst mit anfangen. Ich bin in einem Alter, weißt du, da versucht man neues Zeug gar nicht mehr. Nee. Ich habe Shelly nicht als naiv wahrgenommen. Ich weiß nicht warum, aber mir hat tatsächlich so diese Begrifflichkeit der Süchtigen kam mir mehr in den Sinn, weil sie ja wirklich penetrant darauf pocht, auf ihre Show. Und das Interessante ist ja, dass wir von der Show zu Beginn ja wirklich kaum was mitbekommen. Wir sehen die Vorbereitungen, wir sehen, wie sie da hinstürzen, wie sie über Metalltreppen rennen, wie sie sich vorbereiten. Und zumindest mir war es so, dass ich schon das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt nicht diese große Megashow Siegfried und Roy's Lin Yon Las Vegas Zeug. Das ist schon eher was Kleines. Aber ich finde, nach und nach erfahren wir auch, dass diese Razzle-Dazzle-Show vor 30 Jahren mal der große Hit war. Aber man kann sich daraus schon ableiten, dass die heutzutage wirklich nicht mehr wirklich dort viele Zuschauer hat. Man erfährt ja auch dann, wenn ihre Tochter da ist, dass sie irgendwie sagt, dass da irgendwie 8 Leute im Publikum waren. Aber für Shelly ist das so ihre eigene Welt, so ein bisschen auch eine Flucht. Und jedes Mal, wenn sie aus ihrer, nennen Sie mal, Zauberwelt rausgezogen wird, dann kommen die wirklich Probleme. Dann stellt sich die Fragen, war ich eine gute Mutter? Denn wir erfahren ja auch, dass sie ihre Tochter irgendwie abgegeben hat oder abgeben hat musste. Sie ist mit Leuten auch unterwegs, die jetzt auch nicht gerade, sag ich mal, die Speerspitze der Gesellschaft sind. Ja, und ich hatte das so ein bisschen das Gefühl, dass diese Show für Shelly so eine Zuflucht ist. Ein Hort, wo sie halt so tun kann, als lebt sie ihren Traum. Und das war, glaube ich, für mich das Tragischste daran, dass sie gar nicht so richtig begreift und nicht begreifen möchte oder es immer wegschiebt, dass das nicht die Supershow ist und dass letztlich niemand wirklich mehr nach ihr, kein Schweifen pfeift mehr nach ihr, um es mal so auszudrücken.
Ja, ich glaube, was ihr beide gerade angesprochen habt, dieses, ich finde schon, dass sie ihren Traum lebt und dass sie, was hatte ich ja auch vorhin überlegt, ob sie einfach nur weiß, was sie will. Das schon irgendwie, aber auch gleichzeitig das, was du meinte, so eine Sucht nach was. Und es war vielleicht mal ihr Traum. Und das finde ich auch sehr spannend an dem Film. Er zeigt so, wie so ein Traum oder so ein Klemmer, wie so was richtig berühmt war, was dann davon noch übrig bleibt, wie das ausfadet. Und da ist sie dann schon naiv, dass sie sich das Ende nicht eingestehen kann. Das merkt man hier ja schon. Also sie passt da schon rein in die Rolle und sie steht schon ein für ihren Traum und auch dieses Thema Reue, was Kenny angesprochen hat, ist ja auch sehr interessant hier. Aber sie schafft irgendwie den Absprung nicht richtig. Sie klammert sich viel zu lange danach fest und das sieht man auch so ein bisschen. Man sieht ja ganz viel hinter der Kulisse, du hattest es schon angesprochen, und dass sie sich dauernd helfen lassen muss von den anderen, obwohl sie das 30 Jahre lang schon macht. Ob sie sich jetzt helfen lassen will oder helfen lassen muss, ist jetzt natürlich auch nochmal interessant. Ja.
Also eine, sorry, wenn ich rein grätsche, aber eine alles Kernszene gut. Für mich ist die, wo ihre Kollegin, gespielt von Kieran Shipka, die heißt Jodie in dem Film, zu ihr nach Hause kommt und ihr klar macht, du, ich brauche deine Hilfe, ich brauche jetzt einfach mal jemand, der mir zuhört, der für mich da ist, weil Shelley ja innerhalb der Garderobe schon so ein bisschen die Anführerin ist, so die auch die Mutterfigur. Und in dem Moment hat natürlich Shelley andere Sorgen, aber wie sie die Jodie halt abweist, weil es nichts zu tun hat mit dieser Showwelt gerade. Das ist gerade so reale Probleme, die auf sie zukommen. Und von denen hat sie gerade zu viel. Und irgendwie war diese Szene für mich kein Bruch, aber die interessanteste, weil ich da das Gefühl hatte, okay, hier sehen wir jetzt mal eine Shelley, die ja ungefiltert ist. Und dass diese Shelley eben nicht nur in Anführungszeichen eine arme Frau ist, ein Opfer des Systems, nenn es wie du willst, sondern halt eben hier auch wirklich ganz klar egoistisch handelt. Und das fand ich ganz, ganz interessant, weil die Regisseurin und vor allem die Drehbuchautorin Kate Gersten hier nicht auf den Trick reinfällt, sie einfach nur zum Opfer zu machen, sondern ihr auch, sage ich mal, ein bisschen, ja, die Position der Täterin ist jetzt zu viel gesagt, aber sie ist halt nicht nur perfekt, sie ist nicht nur das Opferlamm, was zur Schlachtbank geführt wird, sie macht auch wirklich Fehler, die sie aber auch nicht einsehen möchte.
Ja, auch diese Mutterrolle, die nimmt sie ja nicht ein, weil sie irgendwie Muttercharaktere hat, sondern einfach, weil sie die Seniorin, also weil sie halt die meiste Erfahrung hat. Ja. Genau, sie wollte das ja auch gar nicht unbedingt. Und diese Szene, die du angesprochen hast, die fand ich auch sehr interessant. Mir ist die irgendwie auch positiv hängen geblieben, weil ich das interessant fand, in einem Film menschlich zu sehen, wie sich jemand wirklich hinstellt und sagt, nein, ich muss mich um mich selber kümmern. Ich kann gerade nicht für dich da sein, weil ich gerade eigene Probleme habe. Das ist natürlich, kann man jetzt fragwürdig hinstellen, ist es richtig oder falsch? Und diese zwei Probleme gegeneinander aufwiegeln, wem geht's jetzt schlechter, ihr selbst oder der Frau vor der Tür? Aber das fand ich irgendwie ganz spannend, mal zu sehen, dass jemand wirklich sagt, ich muss mich erst um mich selber kümmern. Aber da Shelley ja vermeintlich ihr ganzes Leben lang recht egoistisch auf sich selbst fokussiert gehandelt hat, kann man das durchaus auch negativ ankreiden. Und was du auch meintest, du, dieses, sie ist nicht nur Opfer eines Systems. Ich habe bei dem Film manchmal an The Substance gedacht, wo ja auch so ein globales System manchmal sehr viel direkter kritisiert wird. Und hier hatte ich das Gefühl, dass Shelley als Hauptfigur auch so einem System unterliegt, aber damit anders umgeht jetzt als die Figur in The Substance, die sich für mich, aber da müssen wir jetzt nicht das riesige Fach aufmachen, die sich ein bisschen mehr als Opfer darstellt, einfach nur. Und Kenny, du meintest, du warst gespannt darauf, das mit mir zu besprechen, weil ich eine Frau bin und nicht nur als Mann, aber so ein Schönheitsideal, da hast du gesagt, und dem unterliegt man als Mann nicht. Aber unterliegst du nicht auch irgendwie so?
Nee, das sage ich nicht, dass Männer das nicht machen. Es gibt ja manche Männer, die haben auch dieses, oh, ich bin nicht mehr jung, ich habe jetzt die ersten Falten, bla bla. Ich habe das überhaupt nicht. Mir geht das am Arsch vorbei. So, dass ich hab da überhaupt keine Selbstzweifel, sonst.
Ach so, nicht als Mann, sondern du einfach.
Ja, genau. Okay. Genau, das meine ich damit. Aber ich weiß nicht, es kann auch sein, dass du auch so denkst wie ich, das ist ja auch egal. Es gibt ja auch solche Frauen, das würde ich jetzt nicht verallgemeinern. Aber ich wollte halt vielleicht wissen, ob du vielleicht da mitfühlen kannst, dass du es aus seiner Sichtweise betrachten kannst, ob du dich vielleicht in sie hineinversetzen kannst.
Also ich konnte mich insofern in sie hineinversetzen, gar nicht unbedingt jetzt aus einem weiblichen Grund, dass man mehr äußerliche Bestätigung braucht, sondern ich fand die Frage so spannend, darf man vor allem als Mutter wie sehr auf seinen Traum sich konzentrieren? Wie viel musst du dich da rechtfertigen? Und wie viel mehr ist jetzt der Traum wert oder das Kind? Also klar, sein Kind abzugeben ist nochmal was ganz Krasses. Aber der Frage habe ich mich eher so hingegeben, weil ich ja selber auch künstlerisch tätig bin und auch sehr für das brenne, was ich mache und auch eben Kinder habe. Und da habe ich eben drüber nachgedacht, was wirft das jetzt für Fragen auf? Und nur weil dann festgestellt wird, dass ihr Traum vielleicht nicht ganz so hoch glanzwertig ist, wie man das denkt, ist es dann darf sie dann dafür weniger ihr Kind aufgeben, wenn sie doch dafür brennt? Da habe ich eher drüber nachgedacht. Aber lasst uns mal vom Inhalt noch auf was kommen, bevor wir zu euren Fazits kommen, nämlich die Inszenierung und wie das Ganze aussieht. Das wurde hier meines Wissens so ganz körnig auf 16 Millimeter Filmmaterial gedreht und das sieht man auch. Also du hast hier ganz oft auch Unschärfe, es sind viele Nahaufnahmen, es ist alles so ein bisschen bräunlich-beige. Wie fandet ihr denn das? Sag du doch mal, Kenny.
Tatsächlich, darüber haben einige nach der Pressevorführung auch Kommentare abgegeben, dass sie es gut fanden, weil dort der Fokus nicht auf die Haut und auf die Nacktheit der Person gestellt war. Weil man hat oft so Szenen, wo die sich umziehen, wo die wirklich komplett splitterfasernackt sind, aber durch die Unschärfe steht es nicht im Fokus. Also es geht nicht darum, hier, guck mal, eine nackte Frau, guck mal, sondern es geht darum zu zeigen, der Stress, der da hinter dieser Bühne herrscht, dieser Zeitdruck, ne, wie schnell die sich umziehen müssen, die müssen sich gegenseitig helfen und es ist alles eng und die haben keinen Platz und machen ihre Kostüme kaputt und so weiter und so weiter. Und damit, durch diese Unschärfe und durch diese Wackeleien, quasi kriegst du mit, wie stressig das alles ist und du hast nicht das Problem, dass du in irgendeiner Weise, ich will sagen, abgelenkt wirst, aber damit ist der Fokus nicht auf den Frauen und nicht auf dem Körper und damit macht es das schön stilvoll. Tatsächlich aber zeigt es auch, wie kaputt dort alles ist. Also man fühlt sich dort richtig unwohl. Alles ist irgendwie so ein bisschen schäbig, es ist alles so ein bisschen kaputt, es ist alles runtergekommen, so wie Las Vegas halt eigentlich ist, ne? Das ist ja bloß der Strip, der echt schön und neu ist und die Bühne und bla 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 und alles andere, was da im Hintergrund ist, die Seitenstraßen, das ist ja alles runtergekommen dort. Und das zeigt dieser Film auch und so ist er auch der Film selbstträglich, auch die ganzen Schauspieler, auch der Dave Bautista, der den Eddie spielt, der wirkt auch so richtig kaputt und schäbig, dass du merkst, der hat dort viel zu lange in Las Vegas verbracht. Und das hat diese Aufnahmen, ist das wirklich wie eine Einheit, wie so eine komplett durchgezogene, ja, das ist ein Stilmittel, würde ich jetzt sagen. Also so komplett durchgezogen von vorne bis hinten in Form von Kameraführung, Set, Design und so weiter, dass das alles von vorne hinten so richtig unangenehm und ein bisschen kaputt und dreckig wirkt.
Siehst du es auch so, Stu?
Ja, es ist halt so die Ästhetik des Verfalls. Also es ist so alles sehr, sehr grob. Es wirkt auch irgendwie so, als ob der Film irgendwie vor 20 Jahren gedreht worden wäre und die Filmkopien wurden jetzt irgendwie nicht besonders sorgfältig gelagert. Das passt schon alles auch zu der, ja, zu der Aussage, nenne ich es mal, oder zu dem Kernthema des Films. Es ist
in die Jahre
gekommen. Es hat mich erinnert an dieses Dogma 95, wer das vielleicht noch kennt. Also dass so dieser bedingungslose Wille, dass das Gesehene auch irgendwie echt wirkt, weil das tut's. Also gerade so bei den Szenen, wenn die sich bereit oder fertig machen für einen Auftritt, das hat mir schon wirklich mit am besten gefallen. Es gab zwei Sachen, die ich an der Lost Show wirklich richtig, richtig stark fand. Und das erste war wirklich der Look, der halt wirklich komplett, ich sag mal, Anti-Hollywood ist.
Ja, also der Look erstmal und dann die, was da überhaupt gezeigt wird, diese eben Nahaufnahmen, dass du nicht das Nackte siehst, das fand ich auch ganz gut. Ich fand auch, ich komme gleich wieder zum Look zurück, aber fällt mir gerade noch ein, erzähltechnisch, der Film sagt uns ja nicht, hier, das ist Shelleys Tochter oder das ist da und da passiert, sondern genau wie die Kamera ist der halt, ist nicht so ganz in die Fresse. Also es zeigt uns nicht das ganze Bild, sondern es zeigt uns nur so Teile und langsam wird uns dann die Geschichte eben klarer. Kenny, du meintest, es ist wirklich so ein bisschen runtergekommen. Das finde ich auch einen sehr guten Punkt. Und dass es auch, Stu meinte, dass es echt wirkt. In Bezug auf dieses Echt, dagegen prallt dann vielleicht tatsächlich Pamela Andersons Schauspielleistung ein bisschen gegen an. Aber jetzt bei den anderen Schauspielern, da können wir auch noch kurz drauf eingehen, jetzt zum Beispiel Dave Bautista und Jamie Lee Curtis. Fandet ihr dann, habe ich so rausgehört, dass die besser gespielt haben als Pamela Anderson. Kenny, du meinst, du bist wegen Dave Bautista ins Kino gegangen. Hat er dir denn das gegeben, was du wolltest?
Absolut, da spielt die Rolle wirklich gut, so richtig. Ich kann es gar nicht erklären. Ich meine, der wirkt so ein bisschen untypisch, ne? Der hat doch längere Haare tatsächlich, unglaublich. aber das spielt das wirklich echt gut. Ich meine, das Ganze ist so ein bisschen kammerspielmäßig, weil du hast nicht viele Schauspieler, du hast so nicht viele Setbilder und das passiert ja alles sehr viel hinter den Kulissen. Du hast ja nur ganz zum Schluss so ein bisschen Bühne, wo die Tänzerin dann so stehen, so als Abschluss. Und bis dahin siehst du nur mal eine Wohnung, die Umkleidekabinen, vielleicht mal irgendwo ein Büro von ihm, ne? Oder mal vielleicht irgendwo eine Szene im Casino und das war's. Und aber dafür leisten diese erfahrenen Schauspieler, also das klingt jetzt blöd, Pamela Anderson ist keine Anfängerin, ne? Aber Dave Bautista hat da definitiv in dem Alter schon mehr auf dem Kasten. Und Jamie Lee Curtis, muss man nicht drüber reden, das ist eine Ikone in der Schauspielwelt, die hat das großartig gespielt, wo ich auch da richtig dachte, so, oh mein Gott, das ist richtig unangenehm. allgemein, der ganze Film wirkte sehr unangenehm und sehr viel Cringe und sehr viele Situationen, wo ich mir dachte so, oh mein Gott, ich fühle mich gerade richtig eklig, dabei zuzugucken. Und das haben die großartig gemacht. Also da bin ich schauspielerisch wirklich komplett zufrieden. Auch die jungen Mädels, die jüngeren Tänzerinnen, auch hier, Kiernan Shipka, Billy Lord, bin ich vollkommen durch. Also Hammer. Fand ich alles, habe ich alles wahrgenommen, habe ich alles, gekauft, sag ich mal. Also ich habe denen die Rollen abgenommen. Von daher haben die ihren Job gemacht, fand ich super.
Stu, was sagst du? Bist du auch zufrieden oder fandest du es auch eklig oder lässt sich das kombinieren?
Tut mir wirklich in der Seele weh, weil es ja ein Film ist, der ja schon irgendwie auch versucht, vielleicht eine weibliche Perspektive einzunehmen. Und ich habe ja schon zu der Leistung von Pamela Anderson meine Meinung kundgetan. Mhm. Und ich muss halt sagen, Jamie Lee Curtis ist gut, aber auch die fand ich, das war mir immer zu sehr on the nose. Kieran Shipka war toll, Brenda Song hatte nicht so wirklich was zu tun, Billy Lord, war okay, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, der zweite große Pluspunkt, den The Last Showgirl hat, ist Dave Bautista. Also ich bin ja wirklich manchmal perplex. Ich habe den jetzt vor kurzem in hier der Killer's Game gesehen auf Prime Video, der mir nicht so zugesagt hat und der changiert ja immer zwischen irgendwie B-Movie-Action-Ware, wo er vermutlich auch Bock drauf hat und wo er auch manchmal echt wirklich auch Spaß macht, sich das anzugucken. Und dann einmal halt solche Filme wie The Last Showgirl, also sein Eddie, der sieht halt aus wie ein Berg, aber hat halt so diese Aura von so einem geprügelten Hund. Also jedes Mal, wenn Dave Bautista in der Kamera zu sehen war, bin ich halt echt, bin ich ja hingeflossen. Es war so gut, ihn zu sehen. Und er ist ja oder war Profi-Wrestler. Das heißt, er weiß auch, wie man mit Charisma umgehen kann. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein The Rock oder Dwayne Johnson, wie er jetzt heißt, so eine Rolle spielen könnte oder John Cena. Ich war wirklich hin und weg. Und das hat er schon so oft jetzt bewiesen. Also Paradebeispiel ist die beste Szene für mich in Blade Runner 2 ist am Anfang, wenn er da Ryan Gosling gegenübersteht und sagt, ich habe ein Wunder gesehen. Da geht mir das Herz auf. Also der Film hat andere Qualitäten noch, klar, aber Dave Bautista, Wahnsinn. Und ich hoffe wirklich sehr, dass mehr Leute das erkennen, weil ich kann verstehen, dass der werte Herr auch Actionfilme mag und die auch dreht, weil er muss ja auch Geld verdienen. Und natürlich passt er von der Physis auch wesentlich besser in Actionfilme als in sowas. Aber ganz ehrlich, für mich war Dave Bautista hier das darstellerische Highlight. Wirklich. Da gebe ich, also für Dave Bautista gebe ich eine 10 von 10 hier.
Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich wie du. Ich fand auch, dass Jamie Lee Curtis ihre Rolle so spielt, wie man diese Rolle spielt. Ja. Also sie hat ja jetzt in Everything Everywhere All at Once hat sie ja auch so eine bisschen überzogene Rolle gespielt, obwohl der Film ja noch ein bisschen krasser ist als hier. Also das Showgirl ist ja schon ein ernst gemeinter Film. Und ich fand ihre Rolle ein bisschen übertrieben. Es kann aber eben auch an der Rolle liegen, nicht unbedingt an ihr. Und Dave Bautista ist so, wie du es meintest, du, der spielt hier. Ich nehme dem das ab, dass der sich wirklich auch um Shelley sorgt, dass dem ist das nicht egal. Der ist jemand, der hat ein Herz, der ist vielleicht auch nicht der Klügste, der hat auch seine Geschichte und das fand ich hier auch echt schön, das zu sehen, wie Dave Bautista das spielt. Ja, das heißt, da würde ich dir auch das auch sagen, unterschreiben, was du sagst, du. Ich fand tatsächlich Pamela Andersons Rolle irgendwie, während ich den Film gesehen habe, fand ich das alles gut so. Ich fand, es hat sehr gut gepasst, wie sie spielt. Ich fand auch, man hat das Gefühl, sie trägt den Film. Der Film ist für sie geschrieben, zeigt sie quasi irgendwie. Und je mehr ich jetzt danach drüber nachdenke, umso mehr weiche ich von der Meinung ein bisschen ab, weil der Film in meiner Erinnerung so ein bisschen verliert, leider. Aber währenddessen habe ich Pamela Anderson das auch abgenommen, was ich da sehe. Also auch diese verzweifelte Seele, die gar nicht mehr weiß, ob sie ihren Traum jetzt verfolgen darf oder nicht. Genau. Möchtet ihr zwei noch irgendwas sagen, bevor wir zu unseren Fazits kommen? Brennt euch noch was auf der Seele?
Habt ihr auch das Problem gehabt mit diesem Cringe, mit diesen unangenehmen Situationen? So gerade, wo Eddie und Shelly zum Beispiel essen gehen im Restaurant. Das fand ich so mega unangenehm und cringe. Oder auch...
Wie sie sich verhält. Guck, Shelly.
Na, diese Peinlichkeiten, so dieses... Oh, die dachte jetzt, es ist ein Date, und das ist doch kein Date, und das ist da so peinlich. Oder wenn sie ihre Tochter trifft und sie nicht weiß, was sie ihr erzählen soll, wo jetzt ihre Tochter ist. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Es gibt so viele Szenen, die so unangenehm sind. Oder auch am Anfang, wo die quasi ja Eddie zu dieser kleinen Partyrunde einladen, wo man so denkt, so, oh Gott, jetzt laden die da jemanden ein von Kollegen, wo die ja nie mit Kollegen irgendwie rumhängen und so. Ich fand diesen ganzen Film sehr unangenehm vom Gefühl, so richtig cringe. Und ich mag cringe nicht, das ist,
Okay, aber da bin ich ja gespannt, was du gleich im Fazit sagst.
Dass sie quasi halt so auch teilweise aneinander vorbei existieren halt. Ne? Sie tanzen halt zusammen und teilen sich eine Garderobe, aber sie wissen nicht wirklich so voneinander, wie sie eigentlich gerade gefusselt sind und drauf sind. Und ich mochte auch die erste Szene, also das ist die erste Szene, aber wenn dann Eddie da zu diesem Treffen kommt und auch wirklich dann auf Ablehnung auch stößt, das tat mir auch wirklich leid. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass Eddie auch somit noch einer der, ja, derjenigen ist, der noch am nächsten an der Realität ist, weil auch die Annette, also gespielt von Jamie Lee Curtis, die ist halt so ein bisschen so, die wirkt auf mich so wie die alte Weise, die schon alles mitgemacht hat, aber irgendwie auch nicht es schafft, aus diesem Kreislauf rauszukommen. Und da erfahren wir ja auch gegen Ende, bei der läuft es auch nicht so super. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Annette so ein bisschen vielleicht auch, um es mal ganz ja pessimistisch zu sagen, schon so ein bisschen vorzeigt, was eventuell mit Chevy eines Tages passieren wird.
Ja, ein bisschen, aber das hat sie ja dann auch so ein bisschen als das will ich erst recht nicht machen. Deswegen war sie ja vielleicht, also Shelley, deswegen erst recht noch länger in ihrer Show. Aber ich hatte dieses Cringe-Gefühl tatsächlich nicht. Also mir tat eher manchmal die Figur leid. Oder ich habe dann gedacht, okay, Shelley, musst du das jetzt, hättest du das nicht, den nicht früher? Also das ist eine sehr impulsive Figur, wo ich mich manchmal dann aufrege. Ja, okay, das kannst du dir vorher auch mal kurz drüber aufdenken, überlegen, wie du jetzt da reagierst. Aber cringe hatte ich tatsächlich nicht. Das ist ja ganz gut. Dann fand ich den Film nämlich nicht so schlimm wie du, Kenny.
Gut.
Ja, gut. Also die Frage wurde beantwortet. Dann, wie fandst du den Film denn jetzt, Kenny? Fandst du den nur eklig? Fandst du den nur cringy? Würdest du den empfehlen? Was sagst du denn jetzt dazu?
Also ich würde The Last Showgirl niemandem empfehlen tatsächlich. Ich meine, ich finde, die Geschichte ist erzählenswert. Die regt zum Denken an. Ich habe den Film am Anfang gesehen für die Arbeit des Tee-Stammtisches. Hätte ich mich selbst dafür entschieden, den Film zu gucken, weiß ich nicht. Wenn man jetzt Bock hat auf irgendeinen Schauspieler, man will seine Liste quasi auf 100% abhaken, dass man sagen kann, ich habe von dem Schauspieler alle Filme gesehen, dann, wenn man da Dave Bautista-Fan ist oder Pamela Anderson-Fan, wie auch immer, oder Jamie Lee Curtis-Fan, dann muss man sich diesen Film halt reinziehen. Und wie es du auch schon gesagt hast, Dave Bautista haut hier wirklich eine Hammerleistung raus, ja? Bin ich ja voll seiner Meinung. Und trotzdem ist das kein angenehmer Film. Ich habe mich wirklich sehr unangenehm gefühlt, obwohl es gleichzeitig zum Denken anregt, was ja irgendwie gut ist, aber als Unterhaltung, als Film war das eher wie eine Therapiestunde, nicht wie ein Unterhaltungsfilm für mich. Also ich kann ihn nicht empfehlen, er ist trotzdem gut gemacht, er hat seine Daseinsberechtigung, absolut. Und ich will das nicht schlecht reden, aber für meine persönliche Meinung ist es jetzt nichts, was ich jemandem empfehlen würde, zumal ich halt sehr allergisch auf Cringe reagiere. Manche finden das ja toll, ne? Aber für mich absolut leider Gottes nichts.
Okay, Stu, ging's dir genauso?
Also ich habe keinen, in Anführungszeichen, unterhaltsamen Film erwartet. Ich hatte schon erwartet, dass es ein Film ist, der versucht ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Für meinen Geschmack hat er das nicht wirklich getan. Er hat es immer so ein bisschen versucht und angedeutet, aber er hat nie so richtig tief gebohrt. Ich, für meinen Geschmack hätte er auch gerne noch ein bisschen, ja, dramatischer, heftiger sein können. Der Film hat den großen Vorteil, er hat einen insgesamt soliden Cast, wo halt echt Dave heißt der, Dave Bautista hervorsticht. Pamela Anderson gibt sich wirklich redlich Mühe, aber es tut mir leid, ich fand sie darstellerisch wirklich nicht überzeugend. Ich würde sogar sagen, dass sie aus der Darstellerriege mit das schwächste Glied ist. Aber ich gönne ihr das, ich gönne ihr auch diesen Triumph, dass sie teilweise auch wirklich gute Kritiken bekommen hat. Das gönne ich ihr. Ich für meinen Teil habe den Film jetzt gesehen. Ich finde, er hat ein paar interessante Aspekte, aber keinen davon behandelt er für meinen Geschmack ausgiebig genug. Für mich eher ein mittelmäßiges Filmerlebnis. Aber wenn euch der Film warum auch immer interessiert, dann geht er auf jeden Fall ins Kino, weil Kino schadet nie.
Und er ist auch sehr kurz, geht nur 89 Minuten.
Stimmt, ja, das könnte man auch noch sagen, dass der ganz kurz ist. Ja, ich bin wo bin ich denn? Wo würde ich mich jetzt einordnen?
Bist in Hamburg.
Also ich habe ja schon
in Hamburg.
Ja, ach so, ja, jetzt weiß ich. Ich stehe am Mikro in Hamburg. Ja, also als ich den Film gesehen hatte, währenddessen fand ich ihn eigentlich ganz interessant, weil ich dann eben über ein paar Sachen nachgedacht habe. Ich fand den auch kurzweilig, der hat mich nicht gestört. Ich konnte vielleicht auch mehr viben mit dieser ganzen Elterntraum-Sequenz oder beziehungsweise Thematik. Aber je länger der Film her ist, umso mehr habe ich ihn auch schon direkt wieder vergessen. Also es ist kein Film, der jetzt irgendwie große Denkanstöße gibt und die dann noch weniger behandelt. Also er macht vielleicht ein paar Fässer auf, aber geht die Wege nicht zu Ende. Das hattest du ja auch grob angesprochen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den Film empfehlen würde. Ich finde den auf keinen Fall schlecht. Mhm. Aber es ist jetzt auch kein Film, wo ich sagen würde, okay, dir, meinem lieben intellektuellen, feministischen Freund, empfehle ich das oder keine Ahnung. Oder wenn dich das Werk von Pamela Anderson interessiert, ich weiß es nicht. Aber es ist kein Film, also das würde ich zumindest nicht sagen, der einem wehtut. Von daher das ist keine Empfehlung, aber ich fand den Film, das ist für mich ein 3 von 5 Sterne Film. Und das heißt für mich, es ist ein Film, der okay ist, der sein Ding durchzieht, den man aber nicht gesehen haben muss. Ja, so, das wäre mein Fazit dazu. Wenn ihr noch andere Fazites hören wollt zu allen möglichen anderen Filmen, dann könnt ihr das gerne beim Telestammtisch tun. Wir besprechen eigentlich alles, was so da draußen im Kino oder zu Hause rumkreucht und fleucht. Geht dazu einfach auf unsere Website tele-stammtisch.de. Da könnt ihr euch passiv alles reinziehen. Oder ihr wollt aktiv werden, dann könnt ihr mit uns auf unserem Discord-Channel, den Link findet ihr auf der Website, auch diskutieren. Oder es gibt auch noch Social Media, überall, wo es Likes gibt, da könnt ihr uns folgen, um immer den neuesten Inhalt reingespült zu bekommen. Ich sag schon mal Tschüss. Ich bin gespannt auf die nächste Besprechung. Kenny, mal gucken, ob wir das nächste Mal auch einen Film besprechen, der cringe ist. Und Stu, wir hören uns ja sowieso immer mindestens einmal im Monat. Das heißt, mein Tschüss erklang hier gerade schon. Dann kannst du Tschüss sagen und heute bitte Kenny das letzte Wort.
Ja, dann nutze ich die Zeit, um mal kurz aufzuklären, ein Reveal zu machen, eine Enthüllung. Ich bin eigentlich Comic-Künstlerin aus Hamburg und heiße Schlogger. Ihr könnt mich auf Social Media finden, Instagram, Facebook, einfach The, das englische Artikel und dann Schlogger. Außerdem gibt es den Schlogger-Shop, da könnt ihr mir Geld zuschustern, natürlich in Gegenleistung für Comics und sonstige Sachen. Und schaut da bitte mal drauf und ich danke euch und Kenny, du bist dran.
Ja, dies war eine Schlogger-Dauerwerbesendung. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Tschüss.